Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3 in Ketchup. Wir befinden uns in der Kalenderwoche 26 und bei mir sind heute einmal
Kasper von Alberden, hallo.
Und Elisabeth Urban, hallo.
Und ich bin Stella-Sophie Wojcak und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Wir sind ganz froh, wir haben einen Raum gefunden, der zum Glück nicht ganz so heiß ist. Also die leichte Abkühlung durch den Regen, die hat uns gut getan.
Wird das eigentlich jetzt so unser Ding, dass wir jede Folge im Sommer darüber jammern, wie warm es ist?
Aber es ist doch so warm.
Ja, aber
das ist einmal kurz einfach alle abholen, die uns zuhören, weil da kann jeder mitfühlen.
Du meinst, weil die auch schwitzen und dann fühlen sie sich direkt verbunden und…
Genau.
Aber apropos abholen.
Ja.
Kasper, du holst uns mit einem Update ab, ne?
Ja, ich denke, also ich hoffe, dass wir vielleicht ein letztes Mal über Reddit nochmal sprechen müssen, um die Menschen abzuholen, die letzten zwei Episoden nicht gehört haben. Bei Reddit ist es so, dass es gerade einen Protest der Community gegen die Reddit-Leitung gibt. Hintergrund ist, dass die Kosten für die Entwicklerschnittstelle, also zum Beispiel für Drittanbieter-Apps, so exorbitant in die Höhe getrieben haben, dass diese Drittanbieter-Apps alle sagen, das können wir uns nicht mehr leisten. Und die Community sagt aber, wir brauchen diese Apps unter anderem für die Moderation, weil das ja alles ehrenamtliche Moderatorinnen sind. Und dann war einer der Proteste einmal die Subreddits, in denen diese ganzen Themen jeweils stattfinden, komplett quasi offline zu nehmen. Da ist Reddit gegen vorgegangen, dann haben die Moderatorinnen gesagt, okay, dann werden wir kreativ und posten jetzt zum Beispiel nur noch Bilder von John Oliver, einem englisch-amerikanischen Comedian. Und jetzt ist gerade noch, oder was heißt gerade, vor ungefähr einer Woche nochmal eine neue kreative Idee dazu gekommen. Und zwar haben die Subreddits angefangen, also die Moderatorinnen, die Kanäle auf Not Safe for Work zu schalten.
Oh, glaubt, da müssen wir einmal kurz erklären, was das bedeutet.
Richtig, die Abkürzung ist NSFW und Not Safe for Work steht im Grunde genau dafür, dass man solche Inhalte, die dort runterfallen, idealerweise zum Beispiel nicht auf dem Dienstrechner sich anguckt. Das können sein zum Beispiel erotische Inhalte, das können sein Dinge, die ein bisschen gewalttätiger sind und solche Sachen.
Und das Geheimnis dabei ist, dass Reddit bei solchen Postings keine Werbung schaltet, was für Reddit Einbußen bei den Werbeeinnahmen bedeutet, wenn jetzt plötzlich alle Subreddits auf Not Safe for Work geschaltet sind.
Genau, deswegen macht die Community das auch. Und jetzt hat Reddit auch gesagt, es ist nicht legitim, Subreddits, die eigentlich gar nicht diese Inhalte teilen, auf dieses Label umzuschalten, weil das gegen die AGBs verstößt. Und daraufhin haben auch einige Teilnehmerinnen dieser Subreddits angefangen, entsprechende Inhalte dann zu posten. Also zum Beispiel oben ohne Bilder und solche Dinge. Das heißt, die Community geht mit allen Mitteln und sehr kreativ gegen das vor, was Reddit da gerade so macht.
Und was macht Reddit?
Ja, der Reddit-CEO Steve Huffman hat in einem Interview mit der New York Times vergangene Woche auch nochmal betont, dass das Unternehmen nicht plant, etwas am eigenen Kurs zu ändern. Für ihn spricht, das habe ich eben gerade noch gelesen, dass der Traffic bei Reddit langsam wieder zunimmt. Das war ja ein großes Problem, als die Subreddits alle privat geschaltet wurden, dass ja quasi nichts mehr bei Reddit passierte. Gegen ihn spricht, dass durch diese Not Safe for Work-Geschichte die Werbeeinnahmen noch nicht wieder gestiegen sind.
Also warten wir erstmal weiterhin ab. Wahrscheinlich wird es noch einige kreative Protestformen geben.
Aber soweit erstmal zu Reddit.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal den Fail der Woche an.
Machen wir.
Der Fail der Woche.
Und da geht es um eine App, die aus dem App Store geflogen ist. Und zwar, weil In-App-Transaktionen bei ihr nicht über Apple laufen sollen. Kasper, was ist denn da los?
Ja, das ist eines so der ganz großen Streitthemen, den sich Apple seit ein paar Jahren gegenüber stehen sieht. Und los ging es eigentlich ursprünglich mal mit einem größeren Streit zwischen Netflix und Apple. Apple hat nämlich nun ja vor Jahren schon mit dem iPhone oder nicht mit dem ersten iPhone, aber kurze Zeit danach den App Store eingeführt und lässt auch nur den zu. Bei Android-Geräten von Google ist es ja so, dass ich zum Beispiel auch von jemand anderem, also aus einer anderen Quelle, Apps installieren kann. Bei Apple ist das im Moment noch nicht so. Und dadurch hat Apple, ja, also nicht nur quasi, sie haben ein Monopol auf die Apps, die dort erscheinen dürfen und nicht, weil nämlich auch alle Apps sich den Regeln von Apple unterwerfen müssen. Und das hat bei Netflix zu dem Problem geführt, dass Netflix, wissen wir ja, ist ein Bezahlabo für uns, also ist ein Streamingdienst. Und wenn man innerhalb einer App, die man bei Apple in den App Store packt, ein Bezahlabo einführen möchte, muss man das über Apples Bezahlabo-Dienst machen. Warum? Weil Apple dann mitverdient. Im ersten Jahr 30%, bei kleineren Firmen 15 und im zweiten Jahr sind es dann, glaube ich, nur noch 10. Nur Apple möchte halt mitverdienen. So, Netflix hat damals gesagt, das wollen wir nicht. Dann gab es einen kleinen Streit und seitdem ist es so, dass Netflix bei der Netflix-App für iPhone und iPad man sich nur noch anmelden kann. Im Sinne von, man hat schon einen Account und meldet sich in der App an. Man kann dort kein Abo abschließen, damit Apple eben nicht mitverdient. Das geht bei Netflix nur auf der Webseite.
Und es gab ja auch mal Streitigkeiten, zum Beispiel mit dem bekannten Game Fortnite und Apple.
Richtig.
Aber es gibt auch einen aktuellen Fall, und zwar heißt die App Damus. Ich glaube, viele von euch und auch wir hatten das vorher noch nicht gehört.
Nein, es ist eines von, ja, kurz nach der Übernahme von Twitter, also Elon Musk hat ja Twitter gekauft und dann sind innerhalb von kurzer Zeit sehr viele soziale Netzwerke aus dem Boden geschossen, die so ein bisschen sein wollen wie Twitter. Und Damus ist eines davon, was das vielleicht ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal hat, dass der ehemalige Twitter-Co-Gründer Jack Dorsey das mitfinanziert. Ähnlich wie bei Blue Sky auch.
Und das Ganze soll ja ein dezentrales soziales Netzwerk sein, aber mit einem besonderen Ansatz. Nämlich das Stichwort ist an dem Punkt Trinkgeld. Du kannst nämlich den Content-Creatern dort Trinkgeld geben. Sogenannte Zaps, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Ja, ich glaube, so spricht
Und
man
an
aus, ja.
denen stört sich auch Apple.
Ja, weil da geht es natürlich wieder ums Geld und Apple sagt ja, wenn ihr einer App was mit bezahlen macht, dann müssen wir da irgendwie mit beteiligt sein und Damus hat das eben nicht getan, hat auch damit argumentiert, dass es darum nicht geht, etwas zu verkaufen, sondern dass das einfach Trinkgelder seien, also dass das auch komplett freiwillig ist und das Argument von Damus ist auch, du kannst alles in dieser App nutzen, ohne dass du ein Trinkgeld gibst. Du kannst das aber einem Content Creator, wenn du das magst, zahlen, dieses Trinkgeld. Und deswegen sei das kein Bezahlen von irgendwelchen digitalen Inhalten. Apple sagt, das ist doch so. Und dann gab es jetzt einen Streit. Dann war die App aus dem App Store auch verschwunden, weil man gegen die AGBs verstoßen hatte. Damus hat dann wohl diesen Trinkgeld-Button bei den Postings rausgenommen und den jetzt wohl nur noch auf die Profilseite gepackt, was wohl jetzt gerade in diesem Streit dazu geführt hat, dass die App wieder verfügbar ist. Ich habe vor einer Viertelstunde geguckt, da konnte ich sie wieder runterladen im deutschen App Store. Also da scheint man sich gerade geeinigt zu haben. Aber die ganze Sache zeigt auch, dass Apple da ja schon immer ein großes Problem hat und jetzt aber auch auf ein Thema zusteuert, was für sie größer sein könnte, als sie das gerne hätten.
Tatsächlich ist es so, dass es ja immer schon auch einige Klagen gab mittlerweile. Also wie gesagt, bei Fortnite zum Beispiel ist das Ganze eskaliert. Und Damus, wer jetzt sich die Geschichte mit Damus nochmal genauer anschauen möchte, kann das tatsächlich über Twitter machen, weil da von Damus selber quasi von den Leuten hinter der App recht aktiv gepostet wurde, was wie gefordert wurde von Apple und wie man darauf reagieren kann und so weiter. Und ich finde es ganz spannend, dass es Gerüchte gab, dass Apple, also die gibt es schon so seit dem Frühjahr dieses Jahres, dass Apple mit iOS 17 das Sideloading von Apps erlauben kann. Also dass man Apps auch außerhalb des App Stores installieren kann, so wie es jetzt bei Android zum Beispiel schon möglich ist. Noch geht das aber, glaube ich, nicht. Was sagen die Apple-User hier in diesem Raum?
Noch geht es nicht.
Noch funktioniert das definitiv nicht.
Nein, ich hab auch die iOS 17 Beta schon auf meinem Smartphone tatsächlich drauf. Das ist noch nicht Bestandteil. Apple selbst sagt auch dazu, dass man sicherstellen möchte, dass das zum Wohle aller Nutzer erfolge. Also mit ein Argument von Apple ist ja immer, warum das so ein goldener Käfig ist, weil das der Sicherheit auch zuträglich sei. Indem man einfach jede App, die im App Store ist, einmal prüft. Das ist ja bei Apple auch tatsächlich so, die wird überprüft, nicht nur, ob sie ein Bezahlsystem integriert hat, sondern halt auch eben, ob sie schädlich ist, ob da irgendwas drin ist, was nicht reingehört, ob sie irgendwie jugendgefährdend ist und all solche Dinge. Und erst wenn diese Prüfung abgeschlossen ist, kommt die in den App Store oder ist frei verfügbar. Und das ist so ein Argument von Apple, wenn wir das jetzt zulassen, dass man Sideloading machen kann, dann ist die Sicherheitsfunktion natürlich raus. Und das ist immer so ein Punkt. Deswegen hat sich Apple unter anderem auch immer dagegen gesperrt. Aber es ist wohl so, dass im Herbst wird iOS 17 offiziell veröffentlicht. Dann wird die Funktion entweder schon integriert sein oder kurz danach dann vermutlich auch kommen. Und damit will man dieser ganzen EU, weil die EU hat auch schon sehr kritisch auf dieses Monopol geguckt. Es gibt ja auch diesen Vorwurf, dass es ein Monopol sei, was Apple da hätte. Und man will der EU so ein bisschen davor zuvorkommen. Und bevor die irgendwelche Strafen verhängen oder irgendjemanden zwingen zu irgendwas, sagt man von Apples Seite aus, ja, okay, wir behalten den App Store und so, aber ihr könnt ja auch von Drittanbieter-Apps irgendwie runterladen.
Wenn es soweit ist, dann hört ihr das natürlich hier im Podcast.
Dann sprechen wir auch nochmal über Pro und Contra von der ganzen Geschichte.
Bis dahin, wer weiß, vielleicht gibt es nächste Woche nochmal ein Update von Damus, wie es da weitergegangen ist, ob die sich nun, also auf Apple Pay werden sie sich nicht einlassen, das haben sie schon sehr, sehr klar gemacht.
Ja.
Und mal schauen, ob die App dann trotzdem weiter im App Store bleibt.
Aber schauen wir doch jetzt erstmal auf den Deep Dive für diese Woche.
Der Deep Dive.
Es ist eine Never-Ending-Story, könnte man sagen.
Nee,
es geht nämlich
jetzt Ending.
Na, jetzt kommt das neue Kapitel, quasi der nächste Teil der Reihe. Es geht um das E-Rezept. Das sollte bereits mehrfach eingeführt werden. Und jetzt, am 1. Juli, soll es bundesweit soweit sein.
Da muss ich dazu sagen, ich glaube das erst, wenn es wirklich soweit ist. Weil diese Nachricht, dass E-Rezept kommt, die hätten wir schon so oft. Es gab, glaube ich, wir hatten letzten Sommer, glaube ich, nochmal eine Folge dazu gemacht schon. Und jetzt sitzen wir wieder hier und sagen, ja, jetzt ist es bestimmt da. Aber zumindest haben wir jetzt eine sehr, sehr positive Aussage von Herrn Lauterbach, auf die wir uns da beziehen können, mit dem Ziel, dass das E-Rezept ab dem 1. Juli sich wirklich durchsetzen soll.
Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, was ist das E-Rezept eigentlich? Wie kann man das nutzen? Können wir das selbst nutzen? Da geht es nämlich auch um die Gesundheitskarte.
Mhm.
Und was war das eigentlich für eine Geschichte? Elli hat es gerade schon angerissen mit dem ganzen Hin und Her. Aber fangen wir erstmal an. Dieses E-Rezept, das ist die digitale Form des klassischen Papierrezeptes. Medikamente lassen sich darauf aufschreiben, soll auch dazu führen, dass eben in Arztpraxen möglichst wenig dieses ganze Papier rumfliegt. Außerdem sollst du damit auch möglichst leicht eben die Medikamente aus Apotheken, auch aus Online-Apotheken, ordern können. Heißt das denn jetzt für mich, dass ich, weil das Ganze funktioniert nur mit einer Smartphone-App, die heißt nämlich passenderweise das E-Rezept, was mache ich denn jetzt, wenn ich kein Smartphone habe?
Ja, also es ist wie so viele digitale Angebote keine Pflicht. Es wird weiterhin auch eine Papierform geben. Die wird man auch noch mitbekommen beim Arzt, wenn man das möchte. Auf dieser Papierform ist aber, wenn man das will, beziehungsweise wahrscheinlich ist sogar immer drauf, auch ein QR-Code, so dass man diese Papierversion auch in die App überführen kann. Oder man kann, glaube ich, auch beim Arzt direkt schon sagen, ich habe ein E-Rezept, ich brauche diese Papiergeschichte gar nicht. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt, weil ich den eigentlichen Rezeptvorgang noch nicht durchgeführt habe. Ich habe aber immerhin schon zum Thema, vielleicht kommt es oder hoffentlich kommt es, ich habe die App schon eingerichtet und ich konnte mich da auch schon anmelden. Also das funktioniert tatsächlich auch.
Das heißt auch, dass du die technischen Voraussetzungen, die dafür notwendig sind, erfüllst. Du brauchst einmal die App, über die wir gerade gesprochen hatten.
Richtig.
Du brauchst aber auch eine moderne elektronische Gesundheitskarte und dann auch noch den dazugehörigen Sicherheitspin. Den gibt es dann jeweils von der Krankenkasse.
Ja.
Das heißt, bei dir müsste eine sechsstellige Nummer auf der Karte stehen, oben rechts in der Ecke.
Das tut sie. Und ein zweites Merkmal, was, glaube ich, für die Gesundheitskarte, also wenn jetzt alle Hörerinnen und Hörer mal ihre Gesundheitskarte rausziehen, da ist einmal in der rechten Ecke diese Nummer. Bei mir ist die unter einer Deutschlandflagge irgendwie zu
genau,
sehen.
Genau, das ist immer
sehr
so
hübsch. Und ein zweites Indiz, da ist so ein Funksymbol in der Mitte oben. Also leicht links versetzt bei mir. So ein schwarzes mit so, also sieht ein bisschen
so,
wie so ein
Wellen
WLAN, so ein Wellensymbol.
Ja.
Genau, das heißt eigentlich nur, da ist auch so ein Chip drin, ein NFC-Chip, der wichtige Daten enthält. Bisher war diese Gesundheitskarte ja nur dieser goldene Chip, der links zu sehen ist, den man mit dem typischen Kartenlesegerät beim Arzt auslesen kann. Das kennen wir alle. Und die neue hat jetzt, wie gesagt, nicht sichtbar noch so einen NFC-Chip mit drin. Und der ist halt wichtig, da er mit dem Smartphone kommunizieren kann in der Regel. Nicht alle Smartphone-Modelle können das, aber viele. Und es gibt noch einen zweiten Weg, wenn man jetzt sagt, man hat diese Karte noch nicht, weil noch nicht alle, du hast zum Beispiel noch keine.
Ich habe noch das alte Modell.
Genau.
Also wir haben hier den direkten Vergleich. Bei mir gibt es weder eine Nummer noch ein Symbol. Und wenn ich so das Foto angucke, dann
ist die auch schon älter, die Karte.
Ja, dann wird es doch mal Zeit für eine neue.
Dann wäre für dich der Weg, ich weiß nicht, ob du von deiner Krankenkasse eine App auf deinem Smartphone hast. Hast du, sehr gut.
Ich habe genickt.
Sehr gut. Damit könntest du dich nämlich auch anmelden. Das habe ich auch gemacht, weil ich tatsächlich auf dem Sofa saß und zu faul war, mein Portemonnaie mit der Karte zu holen. Habe ich das einfach über die App meiner Krankenkasse gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Da sagst du in der E-Rezept-App, bitte über die App von der Krankenkasse anmelden. Dann öffnest du die Krankenkassen-App, meldest dich da einmal an und dann wird das mit unter den Apps miteinander bestätigt, dass du irgendwie darauf zugreifen kannst.
Ah, okay. In Zukunft soll es übrigens nochmal einfacher werden. Dann sollen PatientInnen die Gesundheitskarte einfach nutzen, um quasi sich das E-Rezept abzuholen beziehungsweise in der Apotheke einzulösen.
Genau, da kommen wir jetzt auch zu den Vorteilen. Warum macht man das Ganze? Denn es ist nicht nur so, dass man auf Papier verzichtet, sondern es hat noch einen weiteren Vorteil. In dieser E-Rezept-App sind zum Beispiel auch Apotheken eingetragen. Ich habe mir tatsächlich auch schon zwei Favoriten speichern können von den Apotheken in meiner Nähe. Da sehe ich einmal, ob die Apotheke offen hat Und ich sehe auch die Verfügbarkeit von dem Medikament unter Umständen. Mhm. Und das ist natürlich dann schon sehr praktisch. Und ich kann sogar das Medikament vorbestellen, was ja bisher schwierig war, weil ich das Rezept ja nicht übers Telefon irgendwie vorzeigen konnte. Das ging natürlich, also je nachdem, wie gut man Apotheke auch kannte und so, konnte man natürlich auch vorher schon sagen, hier, ich brauche das. Aber das geht jetzt alles über die App und das macht natürlich Dinge ein bisschen leichter.
Stichwort vorbestellen, dazu vielleicht eine ganz kurze Side-Note. Wir sind jetzt quasi nur in den gesetzlichen Krankenkassen erstmal unterwegs. Richtig. Bei privaten Versicherungen ist das Ganze noch nicht so ausgeklügelt, wie es jetzt für die gesetzlichen erstmal kommen soll.
Und es gibt auch Lieferdienste von einigen Apotheken, da steht dann auch drin, ob die Apotheke das anbietet. Da kann man dann unter Umständen, weil je nachdem, was man ja gerade hat, wenn man krank ist, kann man ja das Haus eventuell nicht verlassen, kann man sich das unter Umständen liefern lassen, das Medikament.
Oder auch von Angehörigen abholen lassen.
Richtig.
Durch dieses Rezept.
Angehöriger ist noch ein wichtiger Stichpunkt, den schiebe ich noch kurz rein. Ich kann nicht nur mich selber in meiner App anmelden, ich könnte jetzt zum Beispiel auch Familienangehörige in der App mit eintragen und deren Rezepte dann auch verwalten.
Und was auch ganz praktisch ist, auch wenn du eine Online-Apotheke nutzt, sollst du eben das Rezept damit viel leichter nutzen können als bisher die Papiervariante.
Ja.
So, und warum das Ganze jetzt, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben jetzt ein neues Statement von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorliegen, das hat er zum Redaktionsnetzwerk Deutschland abgegeben und da sagte er, zum 1. Juli 2023 können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer versicherten Karte abrufen und bis Ende Juli sollen schon 80% der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein. Das muss man nämlich auch dazu sagen, du hast schon gesagt, es gibt ja diesen Apothekenfinder in der App.
Ja.
Nicht alle Apotheken können aktuell mit dem E-Rezept umgehen, weil sie dafür umgerüstet werden müssen.
Genau.
Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen.
Das hat nämlich auch was mit der langen Testphase zu tun, weil es gab verschiedene Daten. Bereits im September 2022 sollte das Ganze bundesweit mal eingeführt werden und verfügbar sein, hat dann nicht geklappt. Vorher war übrigens der März angepeilt, also es wurde immer weiter hinausgeschoben. Deswegen gucken wir mal den Ursprung der Geschichte an. Und der findet sich Anfang Juli 2021 in der Modellregion Berlin-Brandenburg. Da ging nämlich erstmal die Testphase quasi in einem kleineren Raum los. Und der Plan war damals, im Dezember 2021 das auf die ganze Bundesrepublik auszuweiten. Damals hat sich aber schon gezeigt, es hat mit der Nachfrage nicht so ganz geklappt. Zielzahlen wurden nicht erreicht. Das heißt, man hat gesagt, gut, die Testphase, die dann zum 1. Januar 2022 angepeilt war, das kriegen wir nicht hin, wir weiten erstmal diese Testphase aus. Anfang 2022 war dann der Stand, dass gar kein Datum überhaupt feststand zu dem Zeitpunkt, wann überhaupt das E-Rezept wirklich bundesweit eingeführt werden soll. Das heißt, da muss man immer unterscheiden zwischen einer Testphase, die läuft, also eine Pilotphase, und dann eben die reguläre Nutzung, um die es jetzt mit diesem Datum am 1. Juli geht. Für die Testphase war das Ziel damals, 30.000 der digitalen Rezepte abzurechnen. Sprich, 30.000 Rezepte mussten in diesem System eben funktionieren. Eine kleine Zahl dazu. Zwischen Anfang 2022, also Januar, und Anfang Februar 2022 wurden nur 1000 E-Rezepte eingereicht. Das zeigt, die Menge, die da angepeilt war, die war damals noch lange nicht erreicht. Man muss aber auch sagen, damals waren so etwa 150 Arztpraxen in Deutschland überhaupt daran beteiligt gewesen. 2017 gab es bundesweit laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 102.000 Praxen. Also da merkt man auch die Verhältnismäßigkeit, wie wenig da vergleichsweise daran beteiligt waren.
Ja.
Das muss man dann natürlich auch sehen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das zum einen diese wenigen E-Rezepte oder die wenigen Rezepte, die da abgerechnet wurden, dass es zum einen daran lag, dass es eben nur 150 Arztpraxen gab, die daran beteiligt waren, aber auch, dass viele Menschen sich dem noch relativ skeptisch begegnet sind, der ganzen Sache. Und es hat sich im Laufe der Zeit auch herausgestellt, dass das vielleicht gar nicht so unbegründet war damals, denn es gab auch Sicherheitsbedenken bei der ganzen Sache.
Genau, ja. Vom Chaos Computer Club insbesondere. Die hatten nämlich im September 2022, da lief die Testphase dann noch, darauf aufmerksam gemacht, dass es deutliche Sicherheitslücken gibt. Da ging es unter anderem um die mangelnde Verfügbarkeit des Services, also zum Beispiel darum, wenn es ein Problem gibt, wenn die Server nicht funktionieren, wenn es Probleme bei den Apotheken gibt. Da gibt es ja verschiedene Stellen, wo es passieren kann, kommen möglicherweise Patientinnen nicht an lebensnotwendige Medikamente, die sie dringend brauchen. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Außerdem ging es auch um die Datensicherheit.
Ja. Inzwischen, weil ihr gerade auch 150 Arztpraxen angesprochen hattet, inzwischen ist das System deutlich weiter verbreitet und deswegen auch optimistisch, dass es tatsächlich ab 1. Juli dann funktioniert. Ein kleiner Einschub dazu, ich hatte auf Mastodon vor kurzem, als es um das E-Rezept ging, auch was, ich weiß nicht, wie heißt das denn? Ich immer noch getrötet?
Du hast getrötet,
echt, ja. Immer noch getrötet, ja. Okay. Und daraufhin habe ich die Antwort von einem hessischen Arzt bekommen. Ich lese jetzt seinen Namen mal nicht vor, weil das nicht abgesprochen ist mit ihm, dass ich das irgendwie tue, aber sein Tröd kann ich mal vorlesen. Unsere Praxis verschreibt schon seit Monaten, wenn möglich, nur E-Rezepte. Bisher nur eine einzige Reklamation. Wir betreuen unter anderem Wohngruppen, die zum Teil 100 Kilometer entfernt sind und irgendwo im Nirgendwo liegen. Selbst dort können die Apotheken das in so verrückten kleinen Orten wie Sterbfritz oder so. Also ich würde mal sagen, das klingt nach, also jemand, der sich ja damit auseinandersetzt beruflich, das klingt danach, wie wenn das technisch inzwischen so weit verbreitet ist, dass die Einführung auf der Seite schon mal funktionieren sollte.
Genau, das war ja auch ein Punkt. Es ging einfach um das System. Also auch natürlich muss sowohl in den Arztpraxen als auch in den Apotheken, die das Ganze abrechnen sollen, die Technik einfach stehen. Das heißt, insbesondere
genau,
die Software
App,
muss passen.
Genau, es ist nicht nur die App auf unserer Seite
genau.
als Nutzerinnen, sondern es ist auch einfach die Apotheke und der Arzt. Aber das sollte jetzt inzwischen funktionieren. Jetzt sind wir als Nutzerinnen gefragt, das System rauszuprobieren und mal zu nutzen.
Genau, um den Rückblick nochmal zusammenzufassen. Also wir hatten einerseits technische Schwierigkeiten, andererseits Sicherheitslücken mittlerweile sagt die Gematik,
dass die
Verschlüsselungsprobleme gelöst sind. Die Daten sollen jetzt sicher sein. Ich bin mal gespannt, wann sich der Chaos Computer Club dazu nochmal meldet. Ich sehe da schon einen Blogbeitrag auf der Seite des Clubs nochmal auftauchen. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt.
Auch das behalten wir im Auge.
Genau, aber wir sind mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiter gestalten wird und vielleicht wird ja auch der eine oder die andere von euch demnächst ein E-Rezept abholen beim Arzt.
Wo du es gerade angesprochen hast, ich würde noch einmal kurz sagen, wer oder was eigentlich die Gematik ist.
Stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt.
Weil ich glaube, das ist ein Name, der wabert natürlich zusammen mit dem E-Rezept durch die Gegend. Aber was das ist, können wir vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen. Das ist eine Gesellschaft, die hat in Deutschland die Gesamtverantwortung für die Telematik-Infrastruktur. So setzt sich dann auch der Name zusammen. Ihr Auftrag ist, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzubringen. Und da ist natürlich das E-Rezept ist quasi genau das, was sie auf die Bahn bringen soll.
Aber
zum Hintergrund nochmal, ja?
Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wer steckt denn dahinter?
Das Ganze ist eine GmbH und die gehört zu 51% der Unternehmensanteile gehören dem Bundesministerium für Gesundheit.
51% gehören dem Bundesministerium für Gesundheit. Was ist mit den restlichen 49%?
Die teilen sich auf. Also da gibt es einmal den GKV-Spitzenverband, der hat 22,05% der Anteile. Dann kommt aber auch noch beispielsweise der Verband der privaten Krankenversicherungen, der kommt auch noch dazu.
Die GKV sind auch einfach nur die gesetzlichen Krankenversicherungen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau.
Also
und die anderen 24,5% der Gesellschafteranteile, die verteilen sich dann auf, ich zitiere jetzt die Webseite der Gematik, Spitzenorganisation der Leistungserbringer.
Also Ärzte, Apotheken, Krankenkassen.
Genau, es ist
alles Mögliche.
Kein privatwirtschaftliches Unternehmen, was mit den Daten dann vielleicht noch irgendwelche Dinge anfängt oder so. Die Gematik hat unter anderem auch diese, ich sag mal, digitale Krankenkassenkarte schon eingeführt, kennt sich also theoretisch auch mit dem Grundsystem darunter aus.
Wobei, weil du jetzt gesagt hast, dass es kein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, das die Daten anderweitig nutzen würde. Es wurde schon diskutiert im Vorfeld, inwieweit denn die Daten genutzt werden könnten für Forschung. Und
solche
genau.
Ja, genau. Also aber nicht um das damit zu finanzieren. Also die Finanzierung ist
genau,
geregelt.
Genau, du wirst da nicht zum gläsernen Menschen gemacht aus Profitgründen unbedingt.
Wie geht's denn weiter mit der ganzen Geschichte? Also ab 1. Juli kann ich jetzt E-Rezept damit machen und kleiner Aufruf auch an Hörerinnen und Hörer, falls ihr damit schon Erfahrung habt, sagt es uns doch gerne, ob es bei euch geklappt hat oder nicht. Aber wie geht's denn danach weiter?
Ja, insgesamt soll das Ganze bis 2024 zur Pflicht werden tatsächlich. Und der Plan ist eben, das Gesundheitssystem damit ganz groß zu digitalisieren.
Ja, also zur Pflicht für Apotheken und
ja,
Ärzte,
genau.
Nicht,
also da,
nicht für
das,
uns.
Genau, es ist nicht die Nutzung
genau.
soll nicht verpflichtend sein, aber das Angebot soll verpflichtend bestehen.
Und außerdem in der App sollen auch die Funktionen ausgebaut werden. Also beispielsweise soll es so sein, wenn du verschiedene Medikamente verschrieben bekommst, dass die App auch Wechselwirkung dieser Medikamente erkennt und dir dann anzeigen kann. Und es sollen auch, wir sprechen jetzt hauptsächlich über Medikamente, dazu sollen auch zusätzliche medizinische Leistungen eben über das E-Rezept gegeben werden können.
Du kannst ja zum Beispiel auch Physiotherapie verschrieben bekommen oder Psychotherapie oder sowas und das könnte dann vielleicht auch darüber laufen.
Ich bin gespannt.
Also, wir bleiben erstmal dran. Vielleicht erzählen wir euch auch in einer Woche plötzlich, Überraschung, das E-Rezept kommt nicht. Aber laut aktuellem Stand sieht das so aus, dass das diesmal alles reibungslos klappt.
Wird schon.
Wir wünschen euch, dass ihr alle gesund bleibt und dass ihr dran bleibt, weil jetzt geht's um das Netz von Stück.
Das Netz von Stück.
Im Netz von Stück bleiben wir noch so ein bisschen bei ausgefüllten Zetteln und bei Bürokratie. Und zwar geht es um den Passierschein A38. Ich weiß nicht, wer von euch Asterix und Obelix noch auf dem Schirm hat.
Ihr kanntet das aber? Also ich,
Ja.
Gut.
Aber gib mal kurz eine kleine Einführung, Kaspar.
Ich dachte erst, als ich das irgendwie bei uns in den Chat schrieb, dass ich das gefunden hätte und ob ich damit überhaupt noch irgendjemandem quasi hinterm Baum hervorhole. Weil,
Ofen.
Hinterm Ofen hervorhole, genau so ist das Sprichwort. Weil der Passierschein 38 ist schon ein bisschen älter. Die Hörerinnen und Hörer, die sich daran vielleicht erinnern, Asterix erobert Rom, heißt der Film dazu. Und nein, wir haben die nicht gerade erst entdeckt. Und nein, wir wollen euch jetzt nicht die Originalgeschichte davon erzählen. Wir haben etwas anderes rund um den Passierschein 38 entdeckt. Aber damit ihr das versteht, mal kurz, was der Passierschein 38 ist. Wie gesagt, Asterix erobert Rom. Und in diesem Film müssen Asterix und Obelix 12 sehr extrem schwere Prüfungen abschließen. Die werden ihnen von Caesar gestellt. Und eine davon, und ich würde fast sagen die schwerste Prüfung, sie müssen die römische Bürokratie überstehen. Und die ist berühmt-berüchtigt, die römische Bürokratie, fast noch schlimmer vermutlich als die deutsche. Und dafür sollen sie in einem römischen Amt den Passierschein 38 besorgen und werden dort wenig überraschend von einem Schalter zum anderen verwiesen. Niemand weiß genau, wo man den bekommt. Alle haben irgendwelche Infos und am Ende werden sie fast verrückt in diesem Haus.
Ja. Also man muss dazu sagen, diese A38 ist eigentlich nur dafür zuständig, dass man als Gallier in das Römische Reich dann kommt. Das ist natürlich alles fiktiv, aber ich habe den Satz, dafür bin ich nicht zuständig, auch schon das ein oder andere Mal im realen Leben gehört.
Genau.
Also sie lösen das Ganze dann offensichtlich so, dass sie einen anderen Schein dafür anfordern.
A39 erfinden und dadurch das Amt selber in den Wahnsinn treiben, weil die das alle selber noch nicht gehört haben und dann sich alle selber auf den Weg machen, um herauszufinden, wer denn diesen A39 hat. Das ist die Lösung. Genau. Aber wie gesagt, wir wollen heute nicht über Asterix und Obelix als Netzfundstück sprechen, sondern das Netzfundstück ist von der Stadt Mönchengladbach aus. Das ist mir durchs Netz gewabert, dass die jetzt tatsächlich allen Ernstes und auch ernst gemeint selber einen Passierschein A38 eingeführt haben.
Und zwar, ich finde den Grund auch sehr witzig, um zu zeigen, wie gut die Digitalisierung bei ihnen läuft.
Richtig.
So, wir haben das natürlich mal für euch ausprobiert.
Das ist auch ganz leicht. Also ihr müsst einfach nur bei der Stadt Mönchengladbach auf die Seite gehen und könnt dann da das Dokument herunterladen. Das heißt auch entsprechend Passierschein A38.
Ihr könnt es beantragen. Genau.
Ja. Genau. Ich habe mir das jetzt mal runtergeladen. Zum Beispiel persönliche Angaben, muss ich meinen Künstlernamen angeben, mein gefühltes Alter, Erkennungszeichen. Ich finde auch ganz nett bei Begründung des Antrags, zweiter Punkt, erörtern und rechtfertigen Sie in maximal 3,5 Worten Ihr Verständnis von kreativer Bürokratie. Es gibt hier auch die gesetzlichen Vorschriften. Punkt 3. Welche Waffen tragen Sie beim Betreten des Veranstaltungsraums bei sich? Mehrfachnennung erwünscht. Spitze Zunge, scharfer Geist, feurige Ideen oder explosiv gemischte Gefühle.
Also ich glaube, da hat jemand richtig Spaß gehabt beim Erstellen dieses Dokuments. Damit die Stadt Mönchengladbach nicht allzu viel damit zu tun hat, muss man am Ende des Antrags noch zustimmen, dass man den direkt wieder zurückzieht.
Das ist sehr charmant geschrieben, nämlich bitte stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu. Ich ziehe meinen Antrag zurück, Pflichtfeld.
Das Ganze ist dann so, dass du das per Mail zugestellt bekommst. Ne? Also du musst nicht ins Amt laufen, weil ist ja digitale Version davon.
Es gäbe theoretisch auch noch ein YouTube-Video dazu. Allerdings ist das aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt.
Wahrscheinlich haben die, ich habe auch ganz kurz überlegt, ob wir eine Szene aus dem Film bei uns jetzt im Podcast einspielen und dann dachte ich, na, urheberrechtlich weiß ich nicht. Vielleicht haben die das versucht und wurden
das
dann
kann
entsprechend gesperrt. Also die Idee ist natürlich, dieser Passierschein 38 ist bei denen als Witz gemeint. Es geht einfach wirklich darum, in diesem NRW-Digitalportal einen Account zu erstellen, falls man den noch nicht hat, mit dem man dann theoretisch ganz viele digitale Dienstleistungen, die wirklich existieren, tätigen kann. Und in dem Fall ist es nur, um das mal auszuprobieren und zum Testen, kannst du halt diesen Passierschein 38 dann ja, hier runterladen.
Ich würde sagen, wir verlinken den auch mal in der Infobox, ja, falls ihr mal...
Ihr müsst nicht in NRW leben, um das zu machen.
Genau. Ihr könnt auch so angeben, mit welchen Waffen ihr den Raum betretet. Das war es, glaube ich, vom Netzfundstück für diese Woche. Mal wieder was ein Schmankerl aus der deutschen Bürokratie mit einem Augenzwinkern.
Ein positiver Mankerl.
Genau.
Genau.
Dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit der guten Nachricht.
Die gute Nachricht.
Ich finde, das Thema ist fast so schön wie Bürokratie. Es geht nämlich um Passwörter. Das und das für eine gute Nachricht. Ich glaube, das müssen wir erklären. Der Aufhänger ist, dass PayPal jüngst in den USA Passkeys eingeführt hat. Aber was ist das eigentlich?
Ja, das ist erstmal eine sehr gute Sache und deswegen passt es auch in die gute Nachricht und wir haben es deswegen ausgewählt, weil wir mit Passkeys, wir hatten, glaube ich, in Ketchup auch schon mal drüber gesprochen, endlich die Passwörter loswerden. Ja. Und die gute Nachricht ist, dass diese die Funktion jetzt auch bei immer mehr Diensten auch wirklich mal eingeführt wird. Die Idee dazu gibt es schon länger und die Idee wird unter anderem zum Beispiel von Google und Apple unterstützt, indem sie in die Smartphones und die Betriebssysteme integriert ist. Und das Ganze ist so, dass man sich nicht mehr ein Passwort ausdenken muss, um sich irgendwo anzumelden, sondern dass eine Art digitaler Schlüssel erstellt wird. Wer sich mit E-Mail-Verschlüsselung schon mal auseinandergesetzt hat, wir wollen da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Es geht um einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel, die werden miteinander ausgetauscht. Das Schöne ist, man muss sich da um nichts kümmern. Das nehmen die Betriebssysteme einem ab. In Zukunft kann man sich dann zum Beispiel bei PayPal einfach anmelden, indem man mit seinem Smartphone PayPal aufruft. Das Smartphone verifiziert für einen gegenüber PayPal, dass man die Person ist, die das darf. Man muss zum Beispiel Face ID nutzen oder Touch ID, also Fingerabdruck oder das Gesicht, also biometrischer Schlüssel. Und dann entsperrt sich PayPal für den Handynutzer in dem Fall, ohne Passwort.
Genau, das Ganze ist dann ein Stück weit sicherer als das klassische Passwort zum Beispiel, weil man es nicht auf einen Zettel schreiben und verlegen kann.
Weil es auch nicht das Passwort Passwort sein kann.
Oder 1, 2, 3, 4.
Richtig.
Das Problem bisher war, dass das zwar gut gedacht war, aber es noch kaum Anwendungen gab, die das Ganze unterstützt haben. Und jetzt ist eben PayPal ein großer, großer Bezahldienst, der das einführt.
Ja.
Es gibt damit allerdings noch ein weiteres Problem, oder Elli?
Ja, tatsächlich kann man natürlich auch den Schlüssel irgendwie verlempern. Und die Frage ist, was dann passiert?
Wenn man zum Beispiel ein Smartphone verliert, auf dem der drauf ist.
Richtig. Oder es geklaut wird.
Oder es geklaut wird und man kein Backup hat. Apple löst das zum Beispiel, indem diese Passkeys, wenn man das möchte, verschlüsselt in die iCloud geladen werden. Allerdings muss man wissen, will man das? Weil so Passkeys, selbst wenn sie verschlüsselt sind, das ist auch eine Warnung von Sicherheitsexpertinnen, dass zum Beispiel Quantencomputer, die ja in Zukunft, also die stehen ja quasi schon vor der Tür, die sollen ja demnächst dann mal kommen, die können zum Beispiel Verschlüsselung wahrscheinlich in naher Zukunft auch dann entschlüsseln und dann ist das natürlich nicht mehr so schön. Aber noch und jetzt gerade ist das eine richtig schöne Alternative, um Passwörter zu umgehen oder loszuwerden.
Und man muss natürlich auch sagen, dass zum Beispiel auch Passwörter von Quantencomputern irgendwann geknackt werden können.
Wenn du ein verschlüsseltes Passwort in die Cloud lädst, ist auch das nicht so sicher.
Genau, die Probleme, die du mit diesem, Code haben kannst, die kannst du auch mit Passwörtern haben. So.
Also insgesamt eine gute Nachricht, die vielleicht für beim Passwort Kuddelmuddel für ein bisschen mehr Einfachheit sorgt.
Das ist eh irgendwie, also eine etwas bürokratische Sendung, aber eine am Ende dann doch insgesamt jeweils positive. Also
Ich find's alltagsnah, muss man sagen. E-Rezept
kommen, Passwörter sind weg. Also irgendwie könnte man ja fast denken, es geht auf.
Es klingt zu gut, aber wie gesagt, gerade beim E-Rezept, ich glaube das erst, wenn es wirklich da ist.
Dafür kam die EU diesmal fast nicht drin vor.
Aber auch nur, weil wir quasi auch ein bisschen drauf geguckt haben.
Ja.
Es gibt ja nächste Woche eine Folge. wieder. Wir machen ja auch keine Sommerpause. Vielleicht ergibt es sich ja dann, wenn das euer beidseitiger Wunsch ist, dass wir über die EU sprechen.
Nee, müssen wir jetzt von mir aus nicht. Aber ich glaube, es gibt da wieder das ein oder andere Update aus gewissen EU-Prozessen.
Es wird auf jeden Fall auch in der nächsten Woche wieder eine spannende Sendung. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Und natürlich auch in der Zwischenzeit. Schreibt uns gern euer Feedback.
Empfehlt uns weiter. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert diesen Podcast, damit ihr jeden Mittwoch pünktlich um 6 Uhr morgens, wir wissen, ihr seid ja alle schon wach und am Hasseln, damit also ihr dann unseren Podcast ins Postfach gespült bekommt.
Ohne zu sehr in die Zahlen gehen zu wollen, eine mittlere dreistellige Zahl an Leuten lädt die ab Sekunde 1 runter. Wahrscheinlich sind das aber automatisch die Smartphones.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ansonsten
es wär schon
Respekt
spannend, wenn da
an alle Menschen, die das so machen.
Ein paar hundert Leute sitzen und morgens um 6 auf die Episode warten.
Ja, ich glaube nicht.
Wir stellen uns einfach so vor, dass das so ist.
Naja. Wenn es so ist, wir sind da für die frühen Vögel, für die Spätaufsteher. Was auch immer ihr seid, ihr könnt uns jederzeit gerne hören. Wir freuen uns drauf und in diesem Sinne bis zur nächsten Woche.
Danke fürs Einschalten. Tschüss.